Also wer über Menschen redet, muss über Optimismus reden. Ich habe lernen müssen, dass ich Glück selber gestalten kann. Nicht die Jugendlichen haben Angst vor der Zukunft, sondern die Eltern hängen ihnen die Ängste um. Beim Kind zu sagen, du musst immer loyal sein zum Arbeitgeber, das ist ein Blödsinn, wenn der Arbeitgeber selber nicht loyal ist. Jugendliche wollen die Extrameile gehen, aber sie kaufen nicht mehr einfach alles. Sie hinterfragen alles. Also so wie wir aktuell den Erfolg messen, kann er uns nur krank machen. Wir werden so viele Probleme haben, wenn wir Menschen nicht in ihre Kraft bringen, sondern sagen, du passt nicht ins System, du bist ein Leistungsbringer, du bist kein Steuerzahler. Glück hat für mich nichts mit den äußeren Umständen zu tun. Nichts. Es hat immer damit zu tun, welche Antwort gibst du dem Leben. Wenn wir es verursacht haben, können aber es auch ändern. Wir haben halt gelernt, dass der Pessimismus eigentlich ein Grundzustand ist und vor allem ein guter Grundzustand ist. Wir sind zum ersten Mal wirklich konfrontiert damit, dass wir Angst haben, als Menschheit ausgelöscht zu werden. Vielleicht sollte man eine Welt erschaffen, wie der Mensch für sich selbst die Frage stellen kann, was will ich wirklich machen? Here we go, here we go, here we go. Perfekt.
Hallo und herzlich willkommen bei den Glücktagen im Kufsteinerland, einer Veranstaltungsreihe, bei der wir uns gemeinsam mit spannenden Menschen auf die Spurensuche nach dem Glück begeben. Wir sind Birgit Enk und Hannes Dreichel, Kuratoren der Glücktage, und mit diesem Podcast wollen wir die Gäste, die sonst auf unseren Bühnen stehen, ganz persönlich kennenlernen. Gesprächspartner dieser Episode ist Ali Maloci. Ali ist inspirierender Unternehmer, Bildungspionier, EU-Jugendbotschafter und Autor. Er ist Mutmacher für eine neue Arbeitswelt und für alle, die Zukunft gestalten möchten. Am 13. Oktober ist Ali gemeinsam mit dem bekannten österreichischen Designer Stefan Sagmeister bei den Glücktagen zu Gast. Dort werden die beiden gemeinsam ergründen, warum jetzt die beste Zeit ist. Tickets und Infos findest du auf www.glück-tage.com. Nun aber zu unserem virtuellen Kaffeeplausch mit Ali. Viel Spaß!
Hallo!
Hi!
Hallo Ali!
Das ist ich
ja, schau.
Oh ja, 2000 Watt, das sagt nichts.
Ja. So schön, dich zu sehen, Hannes.
Ist dir jetzt eingefallen, wie lang das her ist?
Es gibt Fotos.
Ja.
Oh, das war...
Lang, lang her, aber jetzt sehen wir uns, jetzt kommst du mal nicht
cool
aus. Jetzt
na, super. Na, ich freue mich schon so, das freut mich schon so, wirklich, da auch da hinzukommen, nach Kufstein, weil ich habe mir das angeschaut, es ist ein Traum dort. Es ist unglaublich.
Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt eine Podcast-Aufnahme, stimmt das?
Das stimmt, ja, ganz genau.
Cool.
Ja. Und wir haben da eine klassische Einstiegsfrage, Ali. Was bedeutet Glück für dich persönlich?
Also wahres Glück bedeutet für mich Selbstverantwortung. Das ist für mich die bewusste Abwesenheit davon, dass ich das Gefühl habe, andere sind für mein Lebensglück zuständig. Und Glück hat für mich nichts mit den äußeren Umständen zu tun. Nichts. Es hat immer damit zu tun, welche Antwort gibst du dem Leben. Es gibt Menschen, die gehen auf der Straße und ein LKW fährt vorbei und macht sie von oben bis unten nass. Und ihre neuesten Klamotten wären schmutzig und die sagen, warum ich, Gott? Ja, warum ich? Und ein anderer denkt sich, Gott sei Dank war es nur Wasser. Ja, so quasi in die Richtung. Also es ist immer die Interpretation der Welt. Und ich habe lernen müssen, dass ich Glück selber gestalten kann. Und dass Glück nichts etwas ist, wo ich auserwählt werde von Glück.
Mhm. Ja, wenn man so ein bisschen deine Biografie verfolgt und schaut, wie dein Leben sich ergeben hat, dann hat sie am Anfang eigentlich gar nicht so erfolgreich ausgeschaut, würde ich jetzt halt einmal sagen. Trotzdem eben, wie man die so reden hört, Selbstverantwortung, Optimismus, würdest du dich selber als Optimisten bezeichnen? Ist das ein Teil deiner Persönlichkeit, ein wichtiger?
Also wer über Menschen redet, muss über Optimismus reden. Bin ich Optimist? Ja, weil es gibt keine Alternative. Also es gibt zum Optimismus keine Alternative. Das heißt, Optimismus ist für mich eine ganz klare Entscheidung zum Leben, Ja zu sagen. Also die Alternative ist zu sagen, so, ich drehe gleich den Hahn zu. Als Kind, wenn wir geboren werden, haben wir die zwei schwierigsten Dinge zu lernen in kurzer Zeit. Und zwar die Muttersprache oder die erste zu lernende Sprache und der aufrechte Gang sind für das menschliche Gehirn die zwei schwierigsten Dinge zum Lernen, bis zu unserem Tod. Wir werden unser Leben lang nie wieder was Komplexeres zu lernen haben, wie die Sprache oder den aufrechten Gang. Und ich habe noch nie ein Kind erlebt, das zu den Eltern sagt, Mama, Papa, das schaffe ich nicht. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, das hinfällt beim Versuch, gehen zu lernen und sagt, Mama, ich habe das heute 10-mal versucht, das wird nichts mehr. Ich bin steppert. Und die Eltern, ich habe auch noch nie Eltern erlebt, die sagen, unser Kind probiert jetzt seit einer Woche aufrecht zu gehen und Muttersprache zu sprechen, das wird nichts mehr. Sondern dieser Optimismus, dieser Glaube an einen Menschen ermöglicht es einem Kind erst, sich wohlzufühlen, sich nicht als Fehler zu sehen Und dann rennt das Kind plötzlich durch die Gegend und spricht eine Muttersprache aus dem Nix heraus, ohne Vokabelheft, ohne Prüfungsstress, ohne Förderunterricht und sogar im richtigen Dialekt. Das heißt, wenn man sich den Menschen ansieht in seinem Ursprung, dann ist es Irrsinn zu glauben, dass nicht jeder Optimist ist. Wir haben halt auf ziemlich professionelle Art und Weise gelernt, dass der Pessimismus eigentlich ein Grundzustand ist und vor allem ein guter Grundzustand ist. Das heißt, wer keine Gelassenheit hat im Leben und nicht wirklich es schafft zu unterscheiden zwischen was ist jetzt real, was ist jetzt wirklich ein Thema und wo laufe ich mit dem Regenschirm durch die Gegend, weil es vielleicht in einem Jahr regnen könnte. Wenn wir das nicht lernen zu unterscheiden, werden wir automatisch zu Pessimisten, weil unser Gehirn uns beschützen möchte und überall eine Gefahr sieht. Das heißt, also ich habe seit 10 Jahren kein Fernseher mehr. Ich bekomme alle Nachrichten mit, alle. Aber ich muss mich nicht beschallen lassen von einer Industrie, die davon lebt, dass die Leute vom Fernseher gehalten werden, hören, wie schlimm alles ist und in der nächsten Werbebotschaft aber hören, boah, aber wenn du das kaufst, geht's da besser. Das heißt, es geht um Selbsthygiene, es geht um Selbstdisziplin, wir nennen es auch Selbstliebe. Und wenn man das wieder kultiviert, dann geht man durch die Welt und merkt, es gibt viele Sachen, die nicht gut laufen. Das stimmt schon, es gibt vieles, was schief rennt. Allerdings zur selben Zeit läuft auch verdammt vieles gut. Und diese Balance zu haben, macht mich zum Optimisten. Mhm.
Ja, wir haben gestern mit dem Stefan ein bisschen gequatscht, da schaut sie ja ein bisschen die vergangenen 200 Jahre an und wie hat sie das entwickelt, wie haben sie Dinge entwickelt, ist es wirklich so düster, wie wir auf die Dinge schauen oder eben auch doch nicht? Und du hast ein bisschen einen anderen Blick, glaube ich, auf das Thema, du bringst eine andere Perspektive rein, magst du uns ein bisschen verraten, wie du den Better is Now definierst und interpretierst?
Der Stefan ist ja ein Meister darin, muss man ja ganz ehrlich sagen, sich die Welt anzuschauen und das dann so zu visualisieren, dass der Kern rauskommt. De facto haben wir beide einen sehr starken Ansatz, der ähnlich ist. Und zwar, ich sage zu den Menschen auch immer, red bitte mit deinen Großeltern. Ich sage den Leuten, die immer schlecht über die Welt reden, sage ich, hast du noch Großeltern? Ja, geh nach Hause und red mit denen und frag sie mal, wie die Nachkriegszeit war. Ich sage den Menschen immer, ihr solltet alle Geschichte lernen, weil ihr werdet merken, vor 150 Jahren wolltest du nicht leben. Vor 100 Jahren hatten Frauen in Österreich nicht mal das Wahlrecht. Das ist nicht so lange her. Ich sage den Menschen, willst du immer in dieser Welt früher gelebt haben oder nicht? Und ohne, dass sie sich Zahlen, Daten, Statistiken angeschaut haben, sagen eh alle nein. Dass jede Zukunft, die wir wollen, die muss halt gestaltet werden. Das heißt, Zukunft gibt's noch nicht. Zukunft ist ein Gedankenkonstrukt, das ist ein Marketing-Schmäh. Ich bin selber auch beim Zukunftsinstitut dort als Trendforscher, aber ich sage auch immer, Zukunft ist ein Marketing-Schmäh. Weil Zukunft hängt immer, und das war immer schon so, davon ab gibt es Menschen, die eine Entscheidung treffen, wie die Welt auszusehen hat. Es gab mal irgendwelche Menschen, die vielleicht gesagt haben, wir wünschen uns eine Welt, in der Frauen das Wahlrecht genauso haben wie Männer. Und die sind sicher am Anfang ausgelacht worden. Die haben wahrscheinlich 1000 Kämpfe zu kämpfen gehabt, aber sie hatten diese Vision, es wird mal besser sein. Weil die hätten auch sagen können, naja, es gibt kein Wahlrecht für Frauen, die Männer werden sie ja sicher nicht nehmen lassen. Nein, die haben weitergemacht. Und heute leben wir so, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und das alles haben wir aber deshalb in unserer Welt, weil es Menschen gab, die in einer schlimmen Phase Europas eine Vision von der Zukunft hatten. Die haben damals gesagt, meinem Kind soll es mal besser gehen als mir. Und die haben abgeliefert, weil sie mit dem Rücken zur Wand gestanden sind, nichts hatten. Und weil sie nichts hatten, konnten sie alles gestalten. Und das Problem bei uns Menschen ist, wenn wir alles haben, in voller Fülle leben, trauen wir uns nicht mehr zu, es könnte noch besser sein. Mein Zugang ist, dass die Menschen, die bei unserer Veranstaltung dabei sind, danach rausgehen und nicht einfach immer eine komische Motivation haben, sondern sich mit sich selbst als Mensch wieder verbunden haben, mit dem Sinn ihres Lebens, dass sie einen Unterschied wirklich machen können. Es geht nicht darum, um welche komischen Motivationsparolen, es geht darum, ihnen ganz klar vor Augen zu führen, was sie alle vergessen haben. Was es heißt, ein Wesen zu sein, das sagt, hey, es gibt vieles da draußen, ich kann es noch nicht, aber ich werde mich dahin entwickeln und ich muss jetzt nicht als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin machen, sondern ich bin umgeben von anderen Menschen, die vielleicht auch eine bessere Zukunft will. Das heißt, das Thema bei mir wird scheint Gemeinschaft im Kollektiv, Co-Creation und der Mensch als schöpferisches Wesen. Und deshalb diese beiden Ergänzungen.
Und ich glaube, wir müssen uns vor dem Gedanken verabschieden, dass irgendwann in der Zeitung drinnen steht, heute beginnt die Zukunft.
Ich sage dir eines, ich rede so oft mit Journalisten und Journalistinnen auch aus Boulevardmedien und die sind sich gar nicht bewusst, was sie kaputt machen. Ich habe mit einem Journalisten aus einem der besagten Blätter gesprochen und habe zu ihm gesagt, schau, Weil der hat zu mir gesagt, die Leute sehen die Welt immer negativ. Und ich sage, du hast vollkommen recht. Und dann habe ich nur gefragt, wenn einer zu Hause sitzt, wie kommt er eigentlich drauf, dass die Welt so schlecht ist? Dann sagt er zu mir, weiß ich auch nicht. Sagt er, naja, das muss er ja irgendwo aufgeschnappt haben. Und dann merkst du, wie es rattert, sagt er, ja, was willst du jetzt damit sagen? Sag ich, naja, wo nehmen Leute Informationen auf? Also, das heißt, was Menschen ein paar Mal hören, wird die Realität. Also wenn du ständig hörst, die Straßen werden unsicherer, obwohl du noch nie überfallen worden bist, rennst du irgendwann rum, wenn du es mindestens 6 bis 7 Mal gehört hast, das weiß ich in der Werbebranche, und sagst, na, ist schon alles ein bisschen unsicherer geworden, obwohl dir noch nie was passiert ist. Und deinem besten Freund auch nicht. Aber alle reden drüber. Das heißt, was Medien oft tun, gerade der Boulevard, ist, sie leben von Erzählungen, die Menschen dazu bringen, immer wieder mehr was zu wollen. Zum Beispiel, was man oft in den Nachrichten sieht, ist, wenn es eine Katastrophe gibt, eine Krise gibt, wird, obwohl es auch, wenn es keine neuen News gibt, gibt es immer wieder Einschaltungen hin zu irgendwelchen Journalisten, die vor Ort sind. Es gibt null neue Informationen, aber immer Breaking News. Wir schalten jetzt direkt hin. Das heißt, je größer die Krisen sind, umso höher ist die Häufigkeit, dass die Leute immer darüber erzählen, obwohl es nichts Neues gibt. Und das macht die Angst der Leute immer mehr. Und das Problem ist, dass wir aktuell eine Welt haben voller Angst und leider, muss man sagen, die Medien. Das heißt jetzt irgendwelche Sachen, wo man sagt, die Überschriften müssen cool sein zum Draufklicken, also Clickbait oder halt klassische Schlagzeilen. Wir wissen, Angst führt mehr dazu, dass die Leute hinschauen. Und jetzt kann man sagen, das führt zu Erfolg, führt zu Werbeeinnahmen. Die Frage ist, in was für einer Welt wollen wir leben? Das heißt, wen haben wir zu unserem großen Gott erzogen? Weil so wie wir aktuell den Erfolg messen, kann er uns nur krank machen. Wir sind ja auch als Menschen komplett über unser menschliches Maß hinausgeschossen. Und alles, was wir im Kleinen als Menschen tun, wirkt sich ja global auch aus. Das heißt, so wie wir das menschliche Maß überzogen haben, an dem, wie wir mit Stress umgehen, unseren Biorhythmus, wie wir uns ständig beschallen lassen, wie wir uns ernähren, dieses ständig über die Limits gehen, siehst du auch beim Klima. So wie wir mit uns selber umgehen als Gesellschaft, so gehen wir auch mit unserer Umgebung um. Und deshalb ist es wieder wichtig, die Leute daran zu erinnern, dass alles, was uns gerade widerfährt, ist hausgemacht. Alles. Und wenn wir es verursacht haben, können aber wir es auch ändern.
Du hast jetzt selber gesagt, wie wir Erfolg messen. Und das ist ja was Menschliches, dass man Erfolg ständig messen will. Wie würdest du denn definieren, ob man jetzt erfolgreich ist oder nicht?
Also die einzige Frage, die für mich immer gilt, ist, wer war ich vor einem Jahr? Wer war ich vor 5 Jahren? Wer war ich vor 10 Jahren? Ich glaube, es ist unfassbar schwer, Erfolg in die Zukunft zu projizieren. Du sagst, lass uns träumen. Dann fällt automatisch jegliches, naja, aber das könnte schiefgehen, das könnte schiefgehen. Was wir aktuell machen, ist, wir schauen uns das letzte Jahr an, sagen 15% mehr und dann sagen die meisten, schneller wachsen als der Markt. Und wenn das alle im Markt sagen, wir wollen schneller wachsen als der Markt, hast du eine Art Rattenrennen, ja, hast ein Rat Race, wo alle sich fühlen, als wären sie in einem Hamsterrad, weil alle schneller sein wollen als die anderen. Und das Problem ist, das ist halt nicht Erfolg. Also das ist auch der Erfolg, der ja die Leute unglücklich macht. Das ist so wie die Menschen, die sagen, wenn ich den 6000er bestiegen habe, dann sind's oben. Und wenn du wirklich mit Leuten redest, in der Erfolgspsychologie, und ich darf Sportler und Sportlerinnen genauso begleiten, die haben das, auf was sie hingearbeitet haben, erreicht. Dann gibt's einen kurzen Augenblick des, oh, aber das ist in Wirklichkeit nur eine Erleichterung, weil der Druck abfällt und im nächsten Augenblick kommt die tiefste Trauer. Manche brechen Tränen aus und sind keine Freudentränen. Sind Entlastungstränen. Und dann wollen sie das Nächste machen. Und das Unglück unseres Lebens ist, wir haben irgendwann den Kindern auch oft erzählt, was willst denn du mal später werden? Das heißt, wir haben Menschen eingeredet, du bist noch nichts. Du musst erst etwas werden. Und deshalb laufen alle durch die Gegend, wo wir haben irgendwelche komischen Ziele, dann erreichen sie es und dann heißt es, ja und dann nächstes Jahr. Und deshalb sagen wir auch immer über erfolgreiche Leute auf lange Sicht, die sind alle so hungrig. Die sind nicht hungrig, die haben alle ein Trauma aufzuarbeiten. Dass sie irgendwann das Gefühl hatten, nicht vollständig zu sein. Und wenn du mich heute fragst, so was Erfolg ist, die Wahrheit ist, ich schaue halt mein Leben an, ich schaue meine Frau an, ich schaue meine 2 Kinder an, ich schaue an, was ich beruflich machen darf und denke mir jedes Mal, wow, also das gesamte Bild, das ich in meinem Leben heute habe, will ich ein anderer Mensch sein oder nicht? Die Antwort ist nein. Aber das Lustige ist, auch vor 10 Jahren in meinem Leben wollte ich nicht jemand anderer sein. Und ich glaube, das ist Erfolg. Und als eine Firma muss man halt beginnen, schon auf die Zahlen zu schauen. Also die KPIs sind unglaublich wichtig. Und man kann auch neue KPIs dazu bringen. Zum Thema Zufriedenheit. Hinsichtlich das, was wir tun, bringt das nur uns was oder auch anhand der Lieferkette, den Zulieferern, den anderen. Sich bewusst zu werden als Unternehmen, dass die Gehälter, die wir zahlen, auch andere Familien wirklich empowern, dass die ein gutes Leben haben können. Es geht einfach darum, diese Scheuklappen in die Breite zu bringen und gesamtheitlicher die Organisation zu sehen. Nur bevor die Dinge halt gut werden, das ist leider immer so, ist es halt vorher richtig schmerzhaft. Ja, aber das ist der Wachstumsprozess auch von jedem Muskel. Wenn du die Hand brichst, ja, ist genau dasselbe.
Du sprichst viel von Angstfreiheit, Optimismus. Auch die nächste Generation ist so schön. Es ist ja auch ein Kernthema von dir. Die junge Generation und die Arbeitswelt und das, wie man diese beiden Themen miteinander matcht. Und da hast ja du auch ganz eine zuversichtliche Sicht. Wenn ich mit Unternehmer, Unternehmerinnen oft rede, dann ist die Rückmeldung da oft mit der Generation Z ein bisschen andere. Nicht mehr leistungswillig, wollen nicht mehr arbeiten, nicht mehr die Extrameile laufen und so weiter. Also du bist sehr optimistisch. Ich frage aber trotzdem nochmal, gibt es irgendwas, wovor du doch Angst hast, wenn du in die Zukunft schaust?
Wenn die Menschheit, also ganz ehrlich jetzt, ich meine es ganz ernst, ja.
Ja.
Es gibt, die größte Angst von mir ist, dass wir irgendwann 8 Milliarden Menschen haben, die jegliche Hoffnung aufgeben. Also wenn das passiert, können wir den Planeten zusperren, meine ich ganz ernst. Aber das Schöne ist, das wird halt nicht passieren, weil was ich halt an jeder Ecke erlebe, ich komme in Schulen, wo es heißt, ma, die Kinder sind so pessimistisch. Und dann sage ich immer, kann ich mit den Eltern reden? Na, die haben keine Zeit, bababa. Sage ich, okay, dann arbeitest du mit den Kindern oder mit den Jugendlichen und dann brauchst du mal so eine halbe Stunde, bis sie dir vertrauen oder 20 Minuten. Dann redest du mit denen unter 4 Augen und du merkst, nicht die Jugendlichen haben Angst vor der Zukunft, sondern die Eltern hängen ihnen die Ängste um. Das ist ziemlich simpel. Ein junger Mensch hat keine Angst vor der Zukunft. Aber wenn er ständig von allen hört, es wird so schlimm und vor allem auch bei den Eltern spürt, dass die Eltern so aus den Nerven wegschmeißen und die Eltern sagen, oh, ich kann nichts machen, weil die Politik, weil keine Ahnung, was auch immer. Na, wie willst denn du als Jugendlicher irgendeinen Zukunftsoptimismus haben? Deshalb ist ja Social Media eigentlich gut, weil wir dort viele Menschen haben, die Jugendliche auch motivieren wollen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich mit jungen Leuten arbeite, ich arbeite ja nicht mit Jugendlichen, sondern ich arbeite mit Erwachsenen, die noch nicht erwachsen sind. Das heißt, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, hat das einen einzigen Grund. Diese Jugendlichen sind in den nächsten 10 Jahren meistens die Erwachsenen der Welt. Wenn ich will, dass wir Erwachsene haben, die das mit der Welt hinbekommen, muss ich jetzt an den Jugendlichen und ihren Glaubenssätzen jetzt arbeiten und sie entkoppeln von den Glaubenssätzen ihrer Eltern. Bei Eltern gibt's ja oder Erwachsenen gibt's ja tolle Glaubenssätze zum Thema Wertschätzung, Gemeinschaft, Zusammenhalt. Aber einem Kind zu sagen, du musst immer loyal sein zum Arbeitgeber, ist ein Blödsinn, wenn der Arbeitgeber selber nicht loyal ist. In der Finanzkrise haben globale Konzerne wie Siemens 10.000 Leute rausgehauen. Und die Jugendlichen damals, die 12, 13 Jahre alt waren, waren die ersten Jugendlichen, die gesagt haben, Mama, Papa, ihr erzählt mir was von Loyalität und Extrameile. Einer der größten Arbeitgeber Deutschlands haut 10.000 Leute raus und auch ihr sitzt jetzt gerade vor einem Job und ihr hört es aus dem Fernsehen, warum soll ich loyal sein, wenn die es auch nicht sind in der Krise? Die sind realistisch. Die sagen, es gibt ein Leben vor der Pension. Aber wenn mir jemand sagt, die Jugendlichen gehen nicht die Extrameile, sage ich, wer hat Fridays for Future losgetreten? In der Wirtschaft waren es Erwachsene, Supermanager. Na, waren es nicht. Wer hat ein Black Lives Matter losgetreten? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Erwachsene waren. Das waren Jugendliche. Die gehen ja, schaut euch mal die ganzen NGOs an, die werden gerade überrannt von denen. Jugendliche wollen die Extrameile gehen, das machen sie auch voll. Aber sie kaufen nicht mehr einfach alles. Sie hinterfragen alles.
Apropos große Veränderungen.
Ja, apropos große Veränderungen. Ali, wir stehen ja jetzt vor einem Zeitalter, in dem die künstliche Intelligenz ganz, ganz rapide unser aller Leben verändert. Ich glaube, wir können noch gar nicht wirklich beurteilen, wie stark sie das machen wird und wie schnell das auch gehen wird. Genau. Wie siehst du das? Ist das was, wo du dich drauf freust, wo du sagst, weiß ich noch nicht oder eher mit Vorsicht damit umgehst? Wie geht's dir damit?
Also der Grund, warum alle über die künstliche Intelligenz so reden und zwar auch jeder Taxifahrer darüber redet, ja, oder Taxifahrer, ist, wir sind zum ersten Mal wirklich konfrontiert damit, dass wir Angst haben, als Menschheit ausgelöscht zu werden. Warum? Die künstliche Intelligenz kommt nicht von Außerirdischen. Das heißt, da haben keine Außerirdischen gesagt, jetzt kommen wir auf die Welt und ihr kriegt die künstliche Intelligenz, sondern wir selber haben begonnen, uns nachzubauen. Und Forscher sagen, je mehr wir die künstliche Intelligenz erschaffen, umso mehr verstehen wir über das menschliche Gehirn. Das menschliche Gehirn ist bis heute noch nicht entschlüsselt. Und wenn die Leute sagen, wow, dieser Computer antwortet ja wie ein Mensch, da sind wir begeistert. Wie ein Mensch. Anstatt unseren Nachbarn anzuschauen und sagen, boah, du redest wie ein Mensch, wie geil bist du. Es ist ja absurd, ja. Ich war vor 15 Jahren Unternehmensberater bei Siemens und war in einem globalen Projekt drin zum Thema künstliche Intelligenz für Business-Anwendungen. Wir haben damals vor 15 Jahren schon mit solchen Sachen herumgespielt. Es war so eine globale Taskforce mit SAP zusammen, mit Pricewaterhouse und noch so ein paar Unternehmen. Und es waren so 20 Leute, die daran gearbeitet haben. Und wir haben damals schon gesehen, was Unglaubliches passiert. Aber es war halt so, wir Menschen bauen etwas, wo wir uns selber nachbauen. Und dann heben wir das auf ein Podest und sagen, jetzt haben wir alle Angst davor. Der Hauptgrund, warum solche Dinge oft passieren, ist zum einen, weil Menschen manchmal sehr gierig sind und immer mehr wollen. Das ist das eine, okay. Das andere ist allerdings, wir verstehen noch gar nicht, dass wenn wir jetzt 10 Jahre in die Zukunft spulen, wir eine Welt haben werden, wenn wir es gut regulieren, wo einfach ein Mensch, der geboren wird, nicht mehr in eine Leistungsgesellschaft reinkommen muss. Also jetzt stell dir mal allen Ernstes vor, wenn mir jemand bei meiner Geburt gesagt hätte, übrigens, du wirst jetzt gleich geboren, die ersten paar Jahre ist vielleicht lustig, kuscheln, 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 aber nur zur Info, wenn du 18 bist, musst du circa 40 Jahre lang hackeln gehen, im besten Fall Vollzeit. Du musst das machen, 40 Stunden die Woche, egal ob es der Qual oder nicht. In der Schule hat dir niemand was beigebracht für die Arbeitswelt, das heißt, du musst alles beibringen. Und jetzt kommt das Beste, wenn du sagst, ich will nur 20 Stunden arbeiten, werden alle sagen, du bist ein Leistungsschwein. Du wirst jetzt leider dein Leben nicht leisten können. Du wirst dann später, wenn du aus diesem System rausfallen musst mit 65 in der Pension, fast nichts mehr haben. Du musst rennen, rennen, rennen. Und die Wahrheit ist, dass die Gesellschaft dir auch als Mann sagen wird, du musst die Leistung bringen. Und wehe, du bringst das nicht, dann bist du ein Schmarotzer. Dann hätte ich gesagt, Entschuldigung, könntest du mich wieder in den Bauch meiner Mama zurückschieben? Was soll denn der Scheiß? Also ich habe noch niemanden erlebt, der am Ende seines Lebens am Grabstein liegt und sagt, ich habe Gott sei Dank einen geilen Job gemacht. Also ich hoffe es nicht. Sondern wir werden eine Welt haben, wo wir Gott sei Dank hoffentlich die ganzen Jobs, die kein Mensch mehr machen will, wirklich ersetzt worden sind. Und wenn du dir Menschen anschaust, wenn sie plötzlich Zeit haben, natürlich machen sie am Anfang alle Urlaub auf Leihwand und jetzt entspanne ich mich. Nur ich kenne Leute, die haben ihre Firmen verkauft für 200 Millionen, haben gesagt, jetzt mache ich gar nichts mehr. Und nach einem halben Jahr haben sie gemerkt, scheiße, irgendwas will ich doch machen. Der Mensch ist ein erschaffendes Wesen. Der Mensch will sich selbst verwirklichen, wenn er die Möglichkeiten hat, wenn er nicht mehr kämpfen muss, um zu überleben, ein Dach über dem Kopf zu haben, genug zum Essen zu haben, will sich selbst verwirklichen. Aber dann kommt auch eine Deckelung der Selbstverwirklichung, wo wir nicht mehr glücklich werden. Und darüber kommt die Selbsttranszendenz. Das ist das, wenn du dann sagst, ich bin am glücklichsten, wenn ich was für andere tue. Das ist auch der Grund, warum Geben immer seliger ist als Nehmen. Weil unser Gehirn, wenn wir geben, wenn wir schenken, wenn wir was mit anderen tun, werden dieselben Gehirnregionen aktiviert, wie wenn wir beschenkt werden, mit einem großen Zusatz. Wir sehen, dass jemand durch uns glücklich wird. Das heißt, das ist noch verstärkender. Deshalb ist der Akt, ich tue es für andere, immer befriedigender als nur für mich. Und wenn wir uns jetzt die künstliche Intelligenz anschauen, wir merken, dass wir massive Probleme haben in vielen Bereichen, wo die Menschen zumindest mit ihrer Komplexität und ihrem politischen Hickhack nicht gute Lösungen hinkriegen. Meine eigene Mutter hatte vor einigen Jahren Krebs und ist an Krebs verstorben. Und wenn mein Bruder und ich nicht zwischen den Ärzten und den Spitälern hin und her gerannt wären mit den Informationen, hätten die Spitäler in Österreich nicht mal ein gutes Informationssystem gehabt, um zu wissen, welche Medikation meine Mama braucht. Hätte ich nicht in einem österreichischen Spital abfotografiert ihre Medikation von dem Spital und hätte es den anderen geschickt per WhatsApp, hätten sie es nicht gewusst. Wir haben heute Medizin, wir haben allein in der Medizin ein System, eine Zweiklassengesellschaft. Bist du privatversichert, hast du die Kohle, geil. Bist du es nicht, was die meisten sind, gute Nacht. Und da geht es dann um Befindlichkeiten. Wer ist der Oberarzt? Wer hat jetzt die Führung bei dem? Bei der künstlichen Intelligenz, die mit diesen Informationen gefüttert ist, ganz ehrlich, scheißegal. Was ist die beste Therapie? So, globale Probleme in der Logistik, globale Thematiken, die wir haben. Viele dieser Dinge müssen gelöst werden mit einer technologischen Unterstützung und wir Menschen müssen uns die Frage stellen, was ist das, was den Menschen braucht? Und wir haben während Corona gemerkt, du kannst zwar online unterrichten, aber irgendwann kotzt das jeden an. Die Leute wollen sich wieder begegnen, sie wollen sich berühren, sie wollen füreinander da sein. In einer Welt der Einsamkeit brauchen wir viel mehr Menschen, die wieder Zeit haben, aufeinander zuzugehen. Weißt du, wie viele Führungskräfte zu mir sagen, mein Job wäre eigentlich People Management, aber ich muss die ganze Zeit irgendwelche Administrationsblödsinn machen. Weißt du, wie viele Lehrer und Lernende mir sagen, ich sollte eigentlich unterrichten, aber die Administration in den letzten 20 Jahren ist so groß geworden, ich muss 30% meiner Zeit nur irgendwie Formulare ausfüllen für irgendwen da oben. Das Ding ist, die künstliche Intelligenz ist sowieso da. Und mir geht es gar nicht darum, das zu bewerten, ist es gut oder nicht schlecht. Ich glaube nur, dass wenn wir das gut hinkriegen, uns darauf einlassen und nicht versuchen, das wegzuschieben und uns die Frage zu stellen, wie wird sich mein Job verändern? Was ist wirklich der Core von dem, was ich mache? Und das ist halt bei Menschen Komplexitäten auch teilweise managen. Dann wird das eine geile Zeit. Also meine Tochter, meine zweite jetzt, ist 12 Wochen alt, okay? Und zu mir sagt letztens eine Frau, in der heutigen Welt Kinder in die Welt zu setzen. Oh Gott, wie ist denn das? Sag ich, meine kleine Tochter ist gerade ein paar Wochen alt, ich habe eine 4-Jährige zu Hause, das ist urgeil, das ist die beste aller Welten für die. Das ist mit dem Klima wieder Stress, da bin ich mir dessen bewusst, aber die kommen in eine Welt, wo so viel schon da ist und wenn wir denen beibringen, damit umzugehen, werden die Dinge kreieren und erschaffen und auf langes Sicht hin kann der Kapitalismus so eh nicht funktionieren. Das heißt, es gibt ja schon Experimente mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wo natürlich die Ergebnisse grandios sind, nur der Schmerz ist auch nicht so groß genug. Weil du kannst nicht allen Arbeitslose schicken, weil die, die dann langzeitarbeitslos sind, werden schwer depressiv, die müssen dann zu irgendwelchen Ärzten. Wir haben, werden so viele Probleme haben, wenn wir Menschen nicht in ihre Kraft bringen, sondern sagen, du passt nicht ins System, du bist ein Leistungsbringer, du bist kein Steuerzahler, du gehst jetzt dahin, oh, du bist langzeitarbeitslos, jetzt werden wir dir noch mehr die Daumenschrauben andrehen, damit du willst. Jeder Traumatherapeut sagt, seid ihr wahnsinnig, ihr müsst in seiner Wertschätzung heben. Das heißt, es wird so clashen, dass wir irgendwann sagen, okay, was machen wir jetzt? Wir haben endlich die Welt, wo wir nicht mehr jede Hacken selber machen müssen. Das wollten wir immer. Vielleicht sollte man eine Welt erschaffen, wie der Mensch für sich selbst die Frage stellen kann, was will ich wirklich machen? Mhm. Und dem gegenüber steht halt manchmal eine politische Haltung, die sagt, nicht jeder Mensch will leisten, aber das sind meistens Menschen, die leider in ihrer Kindheit selber nur erfahren haben, du bist nur was wert, wenn du leistest, also tiefe Verletzungen, emotionale Verletzungen. Und Gott sei Dank, ich bin ein Freund der Wissenschaft. Die Wissenschaft zeigt ganz klar, und die Forschung, jedes Kind, das geboren wird, hat Bock, Sandburgen zu bauen. Und wenn es kaputt wird, baut es gleich nochmal. Und jedes Kind lernt gehen, macht Dinge, macht die schwierigsten Dinge. Wenn das Kind lernt, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Ja. Und wenn du das kombinierst mit der heutigen Welt, soll die KI ruhig kommen. Also es gibt viele Dinge, die wir einfach nicht mehr machen wollen. Wir müssen nur aufpassen, dass in welche Hände sie kommt. Das ist wirklich das Einzige, was wirklich eine Gefahr ist. Also wenn die falsche Hände kommt für komische Kriegsführungsgeschichten oder so, oder wieder nur in die Hände von wenigen kommt, die es bedienen können und nicht in die Hände aller kommt. Also KI zum Beispiel gehört demokratisiert. KI muss in der Schule beigebracht werden. Wie gehe ich damit um? Wie nutze ich die Tools? Wie mache ich das? Also das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, das muss demokratisiert werden.
Was für mich total spannend ist, Ali, du hast gesagt, wir müssen Geschichte verstehen. Gleichzeitig findest du die Zukunft total spannend und da hätten wir jetzt eine abschließende Frage noch an dich. Wenn es eine Zeitmaschine gäbe, wo du irgendwo hinreisen könntest, was würdest du denn aussuchen?
2100, weil
okay.
Es ist so, die meisten Menschen werden so 80, 90 Jahre alt. Ja. Wir haben jetzt 2023, ja. Ich bin jetzt 42. Und mein Ziel ist so, ich möchte so 90, 100, 102 sowas herum werden, okay? Aber die Kinder, die heute geboren werden, oder auch meine kleine Tochter, die jetzt geboren worden ist, wenn 2100 ist, ist es so um die 80, okay? Und meine kleine, meine Vierjährige ist so 84, 85. Also sehr valide, dass das möglich ist, ja? Und da würde ich gerne hingehen. Mhm. Da würde ich gerne hingehen und mir denken, Schatzleute, das mit dem Klima, weiß ich nicht. Aber da möchte ich hingehen. Da möchte ich hingehen und neben meinen Kindern so sitzen und sagen, und erzählt mir mal so, wie ihr das so gemacht habt.
Danke für deine Zeit und bis in wenigen Wochen.
Dankeschön.
Das war unser virtueller Kaffee mit Ali Meloci. Wenn ihr den Vordenker gemeinsam mit Stefan Sagmeister live erleben wollt, dann habt ihr dazu am 13. Oktober 2023 Gelegenheit. Da wird er nämlich, wie schon angekündigt, bei den Glücktagen im Kufsteiner Land zu Gast sein. Und zwar mit Better is Now. Alle Infos und Tickets findest du auf unserer Website www.glück-tage.com oder via Instagram @glücktage. Bis bald und Glück auf!